Ich trete ins Licht. So ist besser, oder? Epheser 4, ihr habt gerade schon mitbekommen, worum es geht. Und der ein oder andere mag denken, oh, das hört sich aber katholisch an. Ja? Das lässt mich irgendwie zusammenzucken. Beichte, warum wird hier eigentlich in unserer Gemeinde sowas wie Beichte thematisiert? Ich glaube, weil es das erste Mal ist, sollte es thematisiert werden. Weiß nicht, welche Erfahrungen ihr mit der Beichte gemacht habt. Josie Otten hat das ja schon schön erklärt mit Licht und Finsternis. Aber wenn ich dieses Wort höre, dann zuckt da etwas in mir zusammen. Ich weiß noch, wie ich in Tübingen früher häufig mit dem Fahrrad unterwegs war und ich so diverse Freunde aus dem Basketballverein da getroffen habe. Und wenn wir uns dann unterhielten, da war auch einer, ein Grieche, griechisch-orthodoxer dabei, ob er jetzt seine Religion ausgeübt hat, weiß ich nicht, der mich dann immer fragte, und Fabian, warst du heute schon in der Beichte? Das war natürlich ein Angriff auf meine freikirchliche Identität irgendwie, aber ich konnte ihm das dann nicht erklären. Beichte hat in meinem Leben so als Institution eigentlich eine untergeordnete Rolle. Das ist doch irgendwie katholisch, ja, mag der ein oder andere denken. Das ist doch irgendwie zwanghaft. Mir kam eine Erinnerung so in den Sinn, die viel, glaube ich, mit unseren Gefühlen zu tun hat, wenn es um dieses Thema Beichte geht. Ich erinnere mich daran, wie ich damals als Teenager in einem Jugendgottesdienst saß, der von einem Träger aus der christlich-evangelikalen Richtung kam. Und als junger Mensch saß ich da und der Jugendpastor sagte, liebe Leute, wir sprechen heute über ein Thema, das besonders die Jungs betrifft. Oh, und das Licht dimmte sich irgendwie und ich dachte, wow, wo bin ich hier gelandet? Was ist los? Ja, das macht dann schon was mit dir. Es wird dunkel, es wird finster. Wir sprechen heute über das Thema Pornografie. Und ich so, ja, kenne ich mich so ein bisschen mit aus in dem Alter, verstehe ich. Jetzt wird's dunkel, fühle ich mich ertappt, was ist los? Stille entstand. Wir reden heute über Pornografie, sagte er. Was er eigentlich damit meinte war, er redet mit uns darüber und wir als junge Teenager-Jungs dürfen es nachher ausbaden. Die Angst davor, darüber zu reden. Denn dann wurde dieses Angebot ja gemacht und wenn ihr wollt, könnt ihr zu uns kommen und mit uns darüber sprechen. Ja genau, jetzt geht's mir besser. Ja, also dieses Gefühl kennt ihr vielleicht, wenn es um dieses Offenbaren geht, wenn es auch um dieses Beichten geht, dass das ganz viel mit mir macht innerlich. Dass es auch mit Druck zu tun hat. Also gegen dieses Offenbaren und gegen dieses Beichten ist ja überhaupt nichts einzuwenden, aber die Theatralik und die Einseitigkeit des Geschehens und auch dieses Gottesdienstes damals bewegten mich natürlich nicht, zu jemandem hinzugehen und mich jemandem anzuvertrauen. Das war irgendwie so zwanghaft, so hergestellt. Für mich auch zutiefst überfordernd und irgendwie auch finster. Das Licht wurde gedimmt. Finsternis. Irgendwie wird mir doch die Möglichkeit gegeben, etwas zu kaschieren, von dem jeder weiß, dass es da ist und dass es das gibt. Und nachher traut sich keiner, das aus- oder anzusprechen. Und mich beschleicht eben genau dasselbe Gefühl, wenn es um das Thema Beichte geht. Wenn jemand auf mich zukommt und sagt, Beichte, bereue. Tu Buße, Imperativ, ja. Und ich merke, das klappt nicht einfach so. Das klappt nicht so von allein, dass ich das mache. Und ich habe auch über den Seelsorgekurs, den ich gemacht habe, so einen positiveren Zugang zu diesem Thema gewonnen und ich möchte euch gern heute daran Anteil geben. Was also geschehen soll auf dem Weg heute in der Predigt und auch im Gottesdienst, ist, dass wir Beichte gemeinsam nicht als Zwangsmittel, sondern als Hilfsmittel für uns selbst ganz persönlich und auch für unsere Gemeinschaft kennenlernen und wahrnehmen. Denn ich glaube, Beichte hilft dir, ehrlich zu leben. Ich glaube, Beichte hilft dir, ehrlich zu leben. Denn ich denke, dass jeder von uns schon mal die Situation oder Gespräche kennengelernt hat, aus denen er ganz befreit herausgegangen ist. Was waren das für Situationen? Was waren das für Gespräche? Was waren die befreiendsten Gespräche, die du in deinem Leben hattest? Ich schätze mal Gespräche, die dich entlastet haben, wo du rausgegangen bist und gemerkt hast, jetzt fällt ja eine Last von mir ab. Jetzt bin ich entlastet, wo du von deiner Seele aus deinem Herzen reden konntest und dabei gemerkt hast, der andere ist mir ja gar nicht böse, sondern der andere versteht mich vielleicht sogar, das muss noch nicht mal so sein, dass der andere mich versteht, aber zumindest wurde da für unser Gespräch ein Raum eröffnet, wo du dich auch öffnen konntest. Aber jeder von uns hat wahrscheinlich auch Drucksituationen erlebt, die eben nicht davon geprägt waren, mich in Freiheit öffnen zu können, und die prägen uns ja genauso. Das lässt vielleicht etwas an Misstrauen in mir zurück, auch in zukünftigen Beziehungen mich nicht zu öffnen. Das sind Situationen, in denen viel von mir abverlangt wird, was ich gar nicht äußern will. Und auch das prägt mein Leben. Also die Enttäuschungen unseres Lebens haben uns ja genauso geprägt und manche Teile von mir, von dir, von uns isoliert. Über die können wir nicht mehr sprechen. Weil wir der Illusion ganz viel Raum in unserem Leben geben, dass der andere mich nicht versteht, dass er über mich urteilt und dass er damit nicht umzugehen weiß. Wir stehen also irgendwie oft dazwischen. Zwischen Licht und zwischen Finsternis, zwischen Verbergen und zwischen Offenbaren. Und dann kommt da eben noch, und das macht es auch manchmal schwierig, unser Glaube mit ins Spiel. Unsere Glaubensbiografie, unser Gottesbild, wie wir Gott erlebt haben. Und der drückt manchmal auch und sagt mir vielleicht, so wie ich das früher auch erlebt habe, Fabian, du musst jetzt aber was sagen. Du musst dich jetzt aber offenbaren. So sind wir dann eben auch aus unseren Erfahrungen geprägt. Aber die Beichte soll kein Zwangsmittel sein, sondern ein Hilfsmittel. Aber wir merken, in unserem Glaubensleben stehen wir auch immer zwischen einem Anspruch und einer Wirklichkeit. Einem Anspruch, den unser Leben als Christ mit sich bringt, in der Nachfolge Jesu, und einer Wirklichkeit, die uns immer wieder zugesprochen wird. Also die Frage, wie Gott um alles in der Welt gelange ich denn endlich zu dem guten Menschen, den du für mich vorbereitet hast? Ja, finden wir auch im Epheserbrief. Wie wandle ich denn in diesen guten Werken, die du für mich vorbereitet hast? Wie werde ich denn dieser Mensch, den du für mich gedacht hast? Bin ich der schon? Also wir erwarten doch etwas von Jesus und wir erwarten etwas von den Verheißungen, die Gott uns gibt. Und jetzt Epheser 4. Bisher lief das noch alles relativ allgemein, so auf der Gemeindeschiene, auf der Gemeindeebene. Viele innerkirchliche Zusammenhänge, wenn ihr euch daran erinnert, Epheser 1 bis 3. Viele Auseinandersetzungen. Und jetzt wird's persönlich. Jetzt geht's ans Eingemachte. Es geht um die Existenz des Einzelnen, wie er sich erlebt in der Gemeinde, mit seinen Gaben, aber auch mit seinem Versagen und zugleich als Mensch in der Welt, die häufig andere Maßstäbe setzt als die Gemeinde. Und dann geht es eben auch um den Umgang mit dem eigenen Versagen und mit der eigenen Schuld. Und der Verfasser macht jetzt ein Fass auf, das sehr persönlich ist. Und ich kann mir vorstellen, die Gemeinden, die dieses Wort gehört haben, die haben das durchaus auch als Anklage oder auch als Angriff verstanden. Deswegen lasst uns mal reinschauen in Epheser 4, die Verse 17 bis 32. Also ich habe den Text in zwei Teile geteilt. Zunächst Epheser 4, Verse 17 bis 24. Ich lese die Neues Leben Übersetzung, die steht übrigens auch da hinten, falls ihr noch mitlesen wollt. Lasse ich noch kurz Zeit. Epheser 4, 17 bis 24. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind von dem Leben, das Gott für sie hat, weit entfernt, weil sie von ihm nichts wissen wollen und ihre Herzen hart geworden sind. Gleichgültig überlassen sie sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt, wenn ihr zugehört habt und die Wahrheit kennt, die in ihm ist. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Wenn wir das so lesen als gute Gemeindegänger, als gute Kirchgänger, dann können wir wahrscheinlich alle sagen, jo, das stimmt. Was du sagst, lieber Schreiber, das ist wahr und das ist richtig und wenn möglich, möchte ich mich auch daran halten. Ich habe das ja erfahren, Jesus in meinem Leben. Ich habe durch ihn etwas kennengelernt und etwas anderes kennengelernt als das, was hier eben beschrieben ist in diesem Text. Ohne Sinn und Ziel, ohne hartes Herz, ohne Gleichgültigkeit, ohne Ausschweifung, ohne Verlockung. Das soll nichts für mich sein, das sei ferne. Also es geht hier um ein unmoralisches, vielmehr um ein maßloses Leben, um ein maßloses Genussleben. Das ist das so ganz grob, was der Verfasser hier beschreibt. Und aus meinem Sein, aus dem, was ich bin, geht dann auch das Tun hervor, das sich aus einer inneren Leere dann speist und nährt. Also als Christen sollen wir im Licht leben. Als Christen sollen wir im Licht leben, in dem Guten, was wir kennengelernt haben. Glaube ich, ein ganz wichtiger Vers, der Vers 20. Ne? Durch Christus habt ihr jedoch etwas anderes kennengelernt. Etwas anderes, das uns verändert. Etwas anderes, das auch irgendwie Maßstäbe setzt. Wir sollen im Licht leben, das heißt in dem Guten, was wir in Jesus kennengelernt haben. Ah, das sagen die einen vielleicht, ja? Ja, das stimmt. Okay, ich möchte mich daran halten. Und vielleicht kann ich das auch. Und die anderen sagen, meine Fresse, ist das utopisch. Ja, meine Fresse, ist das utopisch. Wenn ich so ein Christ sein soll, wenn das der Maßstab ist, den Gott mir gibt, dann will ich entweder, wenn ich noch kein Christ bin, gar kein Christ werden. Oder ich möchte, wenn ich jetzt Christ bin, gar kein Christ mehr sein. Ja, und wir merken, was passiert? Hier werden ganz starke Gräben gezogen zwischen der Gemeinde und der Welt. Zwischen dem Einzelnen, wie er in der Gemeinde steht, mit den Maßstäben, die für sein Leben in der Gemeinde stehen, in der Nachfolge von Jesus und der Welt. Und auch wir merken das ja häufig. Auch mit Jesus ist dieses neue Wesen, was hier beschrieben wird, in meinem Leben noch nicht ganz da. Und dann steht da was vom Wesen, dass es anzunehmen gilt. Ich muss irgendwie einen Schritt hinzumachen. Und das hängt ganz stark mit dem Wort, mit dem Thema zusammen, das hier häufig genannt wird in diesem Abschnitt. Wahrheit, Ehrlichkeit. Ich glaube, Beichte hilft dir, ehrlich zu leben. Also Wahrheit ist der Ausdruck für den neuen Menschen, für eine neue Art des Wesens, die Gott uns übermittelt, die Gott uns auch geben will. Da ist ein neuer Mensch, der wahrhaftig und ehrlich leben kann und die diesen Menschen grundlegend von dem Menschen, um mit den Worten des Epheserbriefes zu reden, des Truges zu scheiden. Also Gott scheidet da durch das, was wir kennengelernt haben. Es sei Wahrheit. Denn so fährt er dann fort in Verse 25 bis 32. Er sagt, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit, weil wir alle zusammengehören. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Und dann wird es ein bisschen konkreter, dann zählt er einiges von diesem Zorn, was so unter diesem Zorn steht, auf. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Das nächste. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel, ja, Anfang des Epheserbriefes, wer sich daran erinnert, tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede sowie jeder Art von Bosheit. Und seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Also die Verse 17 bis 24, die graben tiefe Gräben. Und die Verse 25 bis 32 schütten diese Gräben wieder zu, weil sie jeden darin mit einschließen. Jeden mit seinem Sein darin einschließen. Jeder bedarf dieser Ermahnung. Jeder bedarf dieser Imperative, dieser Aufforderung. Und wie viel mehr, also die Gemeinde und ihre Mitglieder und alle, die dazugehören, die ja erkannt haben, was gut ist. Wir haben ja Christus erkannt. Wir haben erkannt, was gut ist. Damit dieses Gute zum Vorschein kommt, ist wichtig, sprecht die Wahrheit und sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Das ist das, was die Gemeinde unterscheiden kann. Das ist das, was die Gemeinschaft, das Zusammenleben der Gemeinde hier grundlegend unterscheiden kann von ihrer Umwelt. Und darum geht es im Text. Wenn ihr sündigt, brecht ihr Beziehung ab zu Gott und zu Menschen. Da geht irgendetwas kaputt. Und die Sünden, das habe ich gerade versucht in dem kurzen Einschub zu verdeutlichen, die Sünden hier beziehen sich auf den Zorn, von dem hier geschrieben ist, in verschiedenen Ausprägungen. Das wird da sehr konkret. Können wir uns auch konkret durchgucken und gucken, wo wir so stehen. Wichtig ist mir, dass wir für uns klar machen, wir haben erkannt, was gut ist. Nämlich, dass Jesus diese Beziehungen, die kaputt gegangen sind, wiederherstellen kann, indem er tut, was wir selbst nicht tun können, nämlich uns vergeben. Beichte hilft dir, ehrlich zu leben. Und damit lebt, denn sie lebt von dem Zuspruch der absoluten Vergebung Gottes. Welch ein Geschenk, ne? Also, da, wo ich mich offenbare, vielleicht in einer Zweierschaft, da bleibe ich nicht allein. Da bleibt es nicht bei diesem Gespräch, sondern Beichte lebt von dem Zuspruch der absoluten Vergebung Gottes. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Also da ist Zorn. Vielleicht kennt ihr das. Da ist Zorn in Beziehungen. Also der Verfasser sagt nicht, Zorn ist schon Sünde, sondern was ihm wichtig ist, ist, dass er sagt, der Zorn bringt die Möglichkeit mit sich, dass gesündigt wird. Ja? Es gibt eine Möglichkeit, dass aus Zorn Sünde wird, aber genauso gibt es die Möglichkeit, dass aus Zorn nicht Sünde wird. Ja? Nämlich nicht dem Teufel, von dem hier steht, als Durcheinanderbringer, als Widersacher Gottes, als, um mal in der Perspektive des Briefes zu bleiben, als Raumdieb Gottes, der mir was abluchsen will von meinem Leben, Raum zu geben, sondern wem? Wem oder was gebe ich Raum? Dem Zorn. Da ist Zorn da. Moment, verstehe ich vielleicht erstmal nicht. Wenn ich dem Zorn Raum gebe, dann gebe ich ihm doch die Macht, weil ich ihn doch offenbare. Aber ich glaube, Paulus sieht das komplett anders. Vielleicht wird er sowas denken oder sagen wie, wenn du deinem Zorn Raum gibst, verliert er etwas an Macht. Ja, im Aussprechen von Zorn, im Aussprechen von dem, was mich innerlich bewegt, beginnt auch das Lossprechen. Also, dass etwas losgesprochen wird von mir. Dass es sich von mir scheiden kann. Dass Gott etwas von mir scheiden kann. Dass es keine Macht und kein Anrecht mehr auf mich hat. Es hat auch mit Schuldbewusstsein zu tun. Erwachsenem Schuldbewusstsein. Was bedeutet, gegen das zu verstoßen, was man selbst für gut erachtet hat. Also, dass ich merke, ich habe etwas in meinem Leben und in der Nachfolge von Jesus als gut erachtet und jetzt verstoße ich dagegen und ich bin mir dessen bewusst. Das ist etwas anderes als eine Schuldfantasie, wo ich nur darüber fantasiere, könnte das jetzt so sein oder nicht. Es geht hier um ein Schuldbewusstsein. Also gegen das zu verstoßen, was ich doch als gut erachtet habe im Leben. So wie Paulus das im Römerbrief schreibt. Ne? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist keine Fantasie, das ist ihm total bewusst. Ihr habt ja das Richtige gelernt. ist, was uns hier zugerufen wird. Zorn führt zu Sünde und Sünde bricht Beziehungen ab. Also gib dem Zorn Raum, dass er dich nicht zur Sünde verführt, dass er nicht zum Beziehungsabbruch mit Gott und Menschen führt. Und gib der Sünde Raum, damit sie entmachtet wird und aus der Dunkelkammer deines Lebens tritt und ans Licht kommt. Nach Paulus ist ein Wesenszug der Sünde, dass sie sich klein macht. Sünde macht sich klein und wir reden häufig unsere Schuld oder das, was wir so als Bewusstsein auch haben, oft klein. Ach, das ist jetzt nicht so wichtig. Für mich nicht und dann für den anderen vielleicht auch nicht. Luther hat so ein Wort geprägt, ja, wir kommen jetzt gerade aus diesem Luther-Gottesdienst vom Dienstag auch. Luther hat gesprochen vom Magnificare Peccatum. Also die Sünde groß machen. Und die Sünde groß machen heißt, sie eben ans Licht zu bringen. Und nur so wird Sünde auch ans Kreuz gebracht, wo Jesus hängt, ins Licht, in die Öffentlichkeit. Und das ist das Krasse bei Jesus, dass jeder sie sieht, dass jeder ihn sieht. Deine Sünde, deine Schuld braucht nicht jeder sehen. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass es mir hier bei der Predigt ganz besonders um die Einzelbeichte geht. Nicht um ein sich offenbaren vor einer Gruppe, sondern um die Einzelbeichte, dass wir gemeinsam vor Gott kommen. So wird Sünde ans Kreuz gebracht. Aber der brave, der bürgerliche, der gemeindeliebende und nahe Mensch, der tut alles, um sie klein zu halten. Magnificare Peccatum, ein Großmachen der Sünde, als ein Großmachen von Jesus, der ans Kreuz geht. So kann Beichte etwas sein wie eine endgültige Müllabfuhr. Ja, ich spreche sie aus, ich lege sie ab und ich darf mir zusprechen lassen, dir ist vergeben. Vergebung ist jetzt möglich, das ist nicht. Darin wird der Zuspruch der Vergebung laut. Und wie evangelisch ist das denn? Auf einmal, ja? Wie rechtfertigend ist das denn? Also das passt ja auch zu uns. Und Beichte wird dann bei Luther Teil seines fröhlichen Wechsels, nämlich dass Jesus nimmt, was meins war und von mir scheidet. Im Aussprechen beginnt das Lossprechen. Jesus nimmt, was meins war, nämlich meine Schuld, meine Sünde, und er gibt, was seins ist und nie hätte meins werden können. Nämlich die Gerechtigkeit, die mir vor Gott gilt. Wie evangelisch ist das denn? Und damit liegt der Akzent auf der Freude über die Vergebung Gottes in der Beichte. Und nicht auf einem Druck. Also Beichte ist kein Zwangsmittel, sondern ein Hilfsmittel. Und Beichte hilft dir, ehrlich zu leben. Unser Leben als Christ in der Nachfolge von Jesus besteht nicht im Sündenmanagement, mit diesen Sünden umzugehen, an das ich in meinem kleinen Kämmerlein krustel und versuche rauszukriegen, wie gehe ich denn jetzt damit am besten um, sondern ehrlich zu leben, aufrecht zu gehen. Aufrecht zu gehen, weil mir vergeben worden ist. Denn das ist das Gute, was wir kennengelernt haben. Vergebung. Und vergeben werden kann dir nur, wenn du ans Licht trittst mit dem, was Macht über dich gewonnen hat. Vielleicht, was deine Gedanken so sehr beeinflusst, dass du davon nicht mehr loskommst. Damit ist Beichte für dich, so wie Jesus für dich ist. Durch ihn hast du etwas anderes kennengelernt. Und somit darfst du dich persönlich immer wieder an diesem Jesus auch prüfen. Es geht nicht um Sündenmanagement, auch nicht von Seiten der Gemeinde aus, auch nicht von meiner Seite aus, sondern es geht darum, dass wir einander dazu verhelfen, ehrlich voreinander und vor allem vor Gott zu leben, vor ihm zuerst. Und ich möchte jetzt einen Satz anbieten, wo ich eine ganz kurze Zeit der Stille danach lasse. Und du kannst mal gucken, wie du darauf in deinem Inneren reagierst und später im Abendmahl und dann vielleicht auch später mit anderen oder unter dieser Woche ins Gespräch kommst. Vielleicht ist die Reaktion auf den Satz schwierig für dich, aber ich glaube, sie ist es eigentlich nicht. Vielleicht ist es dann eben ein nächster Schritt mit jemandem, dem du vertraust, mit jemandem, der schweigen kann, mit jemandem, den du für kompetent hältst, darüber ins Gespräch zu kommen und ihn zu bitten, die Vergebung Gottes über dein Leben auszusprechen. Immer in der Perspektive Schuldfantasie von realer Schuld zu trennen. Also ich bitte dich jetzt mal, das für dich im Inneren zu beantworten. Mit dem Satz, sag oder denke, was du ungern sagst. Was verbindest du damit? Sag, was du jetzt vielleicht niemand anderem gern sagen willst. Sag, was du ungern sagst. Was immer du gerade für einen Gedanken hast und fasst, ich lade dich ein, mit diesem Gedanken auch zum Abendmahl später zu kommen und zu erfahren, dass es in diesem Bereich deines Lebens für diesen Gedanken Licht geben darf. Dort kann es Licht werden. Vielleicht wird es dadurch, dass du es gerade aussprichst vor Gott und in deinen Gedanken, lichter, heller. Und es darf noch lichter und heller werden. Dietrich Bonhoeffer bezeichnet die Beichte als Durchbruch zur Gemeinschaft. Durchbruch von Licht in Finsternis, könnten wir auch sagen. Er sagt, einsam macht nicht die Beichte, sondern die Sünde. Sie macht einsam, weil sie uns voneinander isoliert. Sie möchte gern mit uns im Dunkeln allein sein. Aber in der Beichte wird unsere Gemeinschaft echt. Und ich erkenne, ja, die Vergebung Gottes gilt sogar mir ganz real. Und dem anderen auch. Und uns allen. Und Gemeinde soll dir einen Raum bieten, in dem du erzählen darfst, wie es in dir aussieht. Denn wir sind zur Freiheit berufen. Das Böse darf ans Licht. Nicht mit theatralisch gedimmtem Licht und mit Schuldgefühlen, mit Schuldfantasien, die aufgebaut werden, sondern mit einem erwachsenen und ehrlichen Schuldbewusstsein. Nicht vor allen Leuten, weil du denkst, du musst es jetzt, um der Gemeinschaft gut zu tun, sondern in vertrauensvollen Beziehungen. Und ich glaube, diese Beziehungen müssen erlernt werden. Dazu muss es Menschen geben, die schweigen können, die vertrauenswürdig sind. Dazu muss es auch kompetente und geschulte Leute geben, denen ich mich anvertrauen darf. Möge Gott diese Beziehung in unserer Gemeinde herstellen und möge er sie schützen. Und diesen Heilsraum, diesen Segensraum, von dem der Epheserbrief spricht, unserer Gemeinde auch immer wieder neu herstellen. Epheser 4 macht schon einen großen Brückenschlag zu Epheser 5 und ich möchte schließen mit den Versen aus Epheser 5, 1 bis 2. Da steht, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Amen. Lasst uns gemeinsam bei einem Instrumental zur Ruhe kommen.